Westfalenpferde. Der Podcast rund um die westfälische Pferdezucht. Das Westfälische Pferdestammbuch steht seit 120 Jahren für Erfolg und Erfahrung. Es führt das Zuchtbuch für renommierte Reitpferde und zuverlässige Freizeitpartner. Aber auch Reitponys, Kaltblüter und viele weitere Rassen gehören dazu. In diesem Podcast geht es um die Arbeit des Westfälischen Pferdestammbuchs. Wer gehört zum Team? Wie züchte ich mein erstes eigenes Fohlen? Was passiert rund um eine Auktion?
Folge 18. Die Schattenseiten des Erfolgs mit Wiebke Hartmann-Stommel und Melissa Pander. Goldene Schleifen, Schärpen, Medaillen und Titel auf größeren Turnierveranstaltungen, das sind alles Meilensteine, die die Öffentlichkeit von Profisportlern wahrnimmt. Hierzu benötigt man allerdings nicht nur im Pferdesport mehr als nur Talent. Nur Fleiß, Durchhaltevermögen und sehr viel harte Arbeit machen Erfolge möglich. Jeder Erfolg ist aber auch immer wieder von Rückschlägen und Durststrecken gekennzeichnet. Erfolgsdruck, der Blick auf die Konkurrenz und das Ziel, doch immer noch ein bisschen besser als die anderen zu sein, prägen den Alltag von Profisportlern und Reitern aller Altersklassen. Was passiert nun, wenn der Druck zu groß und am Ende nicht mehr auszuhalten ist? Wer oder was kann helfen, einen Ausweg zu finden, damit man den Alltag rund um das Pferd wieder ganz normal bestreiten und genießen kann? Mein Name ist Britta Knaub und ich freue mich sehr, dass heute Wiebke Hartmann-Stommel mit ihrer Mentalcoachin Melissa Pander bei mir zu Gast ist. Wiebke erzählt von Erfolgsdruck, ihrer Angst vor Turnierstarts, dem Gefühl, überhaupt nicht mehr gut genug zu sein und den Alltag nicht mehr richtig bewältigen zu können. Und wie sie dann unter anderem Hilfe im Mentalcoaching von Melissa Pander gefunden hat. Herzlich willkommen, Wiebke Hartmann-Stommel und Melissa Pander.
Hi. Schön, dass ihr da seid.
Wiebke, du warst ja vor einigen Wochen schon einmal hier zu Gast bei uns im Podcast. Da haben wir über deine ganzen Erfolge im Sattel von Jungpferden und bis zur Klasse S geredet, über Medaillen und Siege auf dem Bundeschampionat, deine Philosophie in der Pferdeausbildung, die dich ja auch zu deinen ganzen Erfolgen gebracht hat. Und als wir da im Vorhinein einmal so ein bisschen über die Inhalte, die Folge haben sollte, gesprochen haben, war ja auch ein Punkt, wie du mit Rückschlägen und Misserfolgen umgehst. Und da hast du mir erzählt, dass in den vergangenen Jahren für dich vielleicht nicht immer alles so einfach war, wie es nach außen wirkte. Du jetzt aber bereit bist, auch mal über die Schattenseiten des Erfolgs zu sprechen. Und wir dann überlegt haben, dass wir dazu doch mal eine Extra-Folge aufnehmen. Also erstmal dir ganz vielen Dank, dass du heute hier bist und bereit bist, über dieses Thema zu sprechen, das mit Sicherheit doch viele Pferdesportler und professionelle Reiter beschäftigt, aber sich wahrscheinlich doch eher weniger jemand traut, offen drüber zu reden. Fang doch mal ganz von vorne an und erzähl doch mal, was so passiert ist und was du so empfunden hast.
Ja, also das ging wahrscheinlich schon vor Jahren los. Das ist so, war bei mir auf jeden Fall so ein schleichender Prozess. Ich sag mal, das fing an so, dass man sich, ich konnte mich nicht mehr so oft turnieren, war das eher so, dass ich mich nicht mehr gefreut habe, sondern man ist da hingefahren und hat so, wenn es dann ganz gut war, schon gedacht, ja, das ist toll, jetzt kann ich dann auch nachher was posten, weil, ne, oder wenn es halt nicht so gelaufen ist, dann, oh nee, und jetzt kannst du nichts schreiben oder jetzt war es halt nicht so gut. So würde ich mal sagen, dass das so langsam anfing. Und dann habe ich auch so nach und nach meinen roten Faden verloren. Also ich habe mir selber und in dem Ganzen, was ich da mache, überhaupt nicht mehr vertraut. Ich wusste gar nicht mehr, was richtig ist, was falsch ist. Also generell habe ich das Gefühl gehabt, alles ist falsch, was ich mache. Und ich konnte irgendwie nichts mehr richtig machen. Und ja, war irgendwie so lost in meiner Situation. Das, glaube ich, waren so die Anfänge. Und dann, ja, hat sich das Ganze echt auch über längeren Zeitraum zugespitzt. Am Ende schlussendlich war es so, dass ich wirklich nicht mehr zum Turnier gefahren bin. Ich hatte genannt und wollte, aber es ging nicht. Ich konnte tags vorher, habe ich schon gedacht, das geht nicht.
Aus Angst, dass was passiert?
Total, ja, genau, total. Also aus Angst zu versagen. Das Ganze war für mich wie so ein Riesenberg, den ich nicht erklimmen konnte, dieses eine Turnier. Und am Ende, genau, vor dem zu scheitern. Und ganz schlimm war auch immer, was die anderen denken. Und die Hartmann-Stommel kann ja sowieso nichts und das schon mal gar nicht, was sie davor hat. Und also viel so die anderen, was könnten die anderen jetzt denken? Und da ich mir ja selber, also ich hatte 0,0 Selbstvertrauen und deswegen war ja ausschließlich, glaube ich, das, was die anderen gedacht haben oder denken könnten und sagen könnten, war das immer mehr im Vordergrund.
Trotzdem bist du aber ja auch ab und an noch auf Turniere gefahren und das auch erfolgreich. Ich weiß auch, dass ich dich in der Zeit ja auch ab und an mal auf Turnieren gesehen habe, wo du erfolgreich warst, und man hat dir ja nach außen hin auch gar nichts angemerkt. Wie konntest du das denn dann trotzdem noch nach außen hin so anders darstellen?
Also das lernt man. Ich glaube, auch nach außen hin hat mir das keiner angemerkt. Also selbst die engsten Freunde oder Familie oder so haben das auch relativ spät gemerkt. Also ich habe es ja selber auch sehr spät gemerkt und wusste ja auch immer nicht, was los war. Aber das ist wirklich wie nach außen, dann fährt man los oder ist irgendwo und dann ist wie so ein Schalter, der umgeht. Und dann ist das Lachen da und gute Laune und man redet so vor sich hin. Ich kann das auch so ein bisschen so beschreiben, ich war so wie in so einer Blase in meinem Leben. Also ich habe so funktioniert und irgendwie hat mich das so da durch die Tage gesteuert, aber das war wirklich wie ferngesteuert irgendwie in meiner Blase. Ich war überhaupt nicht mehr in der Welt oder in dem Tag. Ich habe irgendwie nur funktioniert von A bis B. Ja, und irgendwann habe ich dann aber auch nicht mehr funktioniert.
Du sagst aber auch oder hast erzählt, dass das zwar vom Reiten kam oder die Probleme im Reiten und mit deinem Beruf Reiten zu tun hatten, aber wenn du so auf dem Pferd saß und geritten bist, hat dir das auch sogar geholfen?
Ja, total. Also ich glaube, da spielen ja ganz verschiedene Faktoren eine Rolle, warum es mir dann am Ende wirklich so schlecht ging und dass ich wirklich auch so krank geworden bin. Ich sage immer, die Pferde war oder die Arbeit war so Fluch und Segen zusammen, weil meine Kinder und meine Pferde waren der Grund, dass ich morgens immer aufgestanden bin und losgefahren bin. Weil ich war ja alleine für meine Pferde oder bin es ja für alleine für meine Pferde verantwortlich. Und die Kinder sind ja auch irgendwie
da, die wird man nicht so schnell los.
Für die ist man verantwortlich und muss sich kümmern. Ja, und das war der Grund, was mich wirklich jeden Morgen hochgetrieben hat und dass ich dann auch im Stall saß. Und lustigerweise war es aber immer so, dass wenn ich geritten bin, dass wenn ich auf dem Pferd saß, dann war alles in Ordnung. Dann habe ich mir keine Gedanken gemacht und die Gedanken sind nicht gekreist und diese typischen Merkmale, sondern dann war ich auf dem Pferd und war in meiner Welt da irgendwie und dann konnte ich alles andere so ein bisschen außen vor lassen.
Du sagst, du bist richtig krank geworden durch deine Ängste oder Versagensängste. Wie hast du denn davon gemerkt, dass du vielleicht auch mal Hilfe brauchst?
Ja, also das war wirklich ein Zeitpunkt, da ging wirklich gar nichts mehr. Da bin ich wirklich, wie gesagt, in so einer Blase durch den Tag gewandert. Und ich habe natürlich, gemerkt, irgendwie, was läuft hier komplett verkehrt. Weil also das so ein Leben, also das hatte nichts mit Leben zu tun, sondern wirklich nur irgendwie ferngesteuert durch den Tag. Aber wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was mit mir los war. Und dann weiß ich noch wie heute, dass ich im Garten saß und einen Podcast gehört habe, lustigerweise. Und da hat jemand erzählt von seinen Depressionen. Und dann ist es mir so, keine Ahnung, wie Schuppen vom Kopf gefallen. Und habe so gedacht, das ist krass, genau so geht's dir. Und die konnte das wirklich auch genau so. Ich so, oh. Und dann, ja, war ich erstmal irgendwie geschockt und habe gedacht, ja, bist du krank? Also von Depressionen habe ich vorher, also war so weit weg bei mir. Also ich habe auch da, immer gedacht, die Leute, die Depressionen haben, ja, das ist, die wollen nicht arbeiten und die machen lieber Pause. Und so, das war für mich eher so der Grund für Depressionen. Also das war völlig weit weg. Und dann war ich irgendwie erschrocken, aber irgendwie auch war es auch so, ach krass, vielleicht bist du ja krank. Also wirklich, vielleicht gibt es das ja wirklich, dass man daran krank ist. Ja, und das war wirklich so der Punkt, wo ich dann auch angefangen habe, so zu googeln und über Depressionen irgendwie so ein bisschen eingelesen habe und erkundigt habe. Und ja, es war zu 100% traf das auf mich zu.
War diese Erkenntnis dann eher eine Erleichterung als ein Schock für dich?
Eher eine Erleichterung. Also wirklich, weil ich dann so gedacht habe, okay, jetzt kann es sein, dass du Depressionen hast, jetzt kannst du aber vielleicht ja auch was dagegen tun oder musst was tun. Weil, also ich hatte wirklich komische Gedanken. Ja, Das Leben war nicht mehr lebenswert so für mich.
Und was hast du dann gemacht? Wie bist du da in den ersten Schritten weiter vorgegangen, nachdem du diese Erkenntnis hattest?
Erstmal habe ich natürlich versucht, irgendwie Termine bei Therapeuten zu bekommen. Das gestaltet sich ja nicht so einfach, dass man mal eben einen Termin kriegt. Und dann habe ich über eine entferntere Bekannte, sag ich mal, die Hausärztin ist, Allgemeinärztin, die habe ich einfach angerufen und habe gesagt, so, ja, ich glaube, bei mir ist gerade völlig was schief und ob sie irgendwie eine Adresse hätte oder so. Und dann sagt sie, ja, warte, ich kümmere mich mal. Und dann hat sie tatsächlich irgendwie einen Kollegen gehabt in Techte, wo ich dann zeitnah hin konnte. Und ja, das war Gold wert.
Das hat ihr dann erstmal über die erste Zeit,
sag genau, ich mal, der hat mir erstmal, genau, erstmal auch da nochmal diese Thematik von Depressionen und hat das auch bestätigt, dass ich schwerste Depressionen habe und hat mich dann auch medikamentös eingestellt. Und ja, das war so das Erste, was mich schon mal so ein bisschen da rausgezogen hat.
Und nach der therapeutischen Behandlung oder noch innerhalb der therapeutischen Behandlung bist du dann zum Mental Coaching von Melissa gekommen oder wie war das?
Also genau, ich war dann bei diesem Therapeuten zu Beginn, genau, aber das passte jetzt nicht so zu 100%, würde ich mal sagen. Und dann auch da, dann habe ich wieder weiter telefoniert und habe dann eine ganz, ganz liebe Therapeutin gefunden, zu der ich dann gegangen bin und die mich auch zu 100%ig verstanden hat. Und da habe ich mich auch total wohlgefühlt. Ja, und da sind wir der ganzen Sache, konnten wir dann wirklich so ein bisschen auf den Grund gehen. Und die hat mir auch total geholfen. Und im Zuge dessen, dann war ich ja schon so ein bisschen gestärkt, sage ich mal, oder so ein bisschen klarer für mich, was los ist. Und dann, genau, so bin ich dann zu Melissa gekommen, beziehungsweise habe sie angeschrieben, ob sie mir im Punkto Reiten helfen kann.
Ja, Melissa, dann dir auch erstmal ganz vielen Dank, dass du heute hier bist und bereit bist, mit uns einmal darüber zu reden, wie du mit Mental Coaching Leuten helfen kannst, ihre Stärken zu erkennen und auch positiv zu denken. Stell dich doch einmal kurz vor und erzähle, wie du zu dem gekommen bist, was du heute bist und machst.
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich bin Melissa Panda, ich bin Mentalcoach, Wingwave-Coach und M-Trace-Coach und ich reite selber bis zur schweren Klasse. Ich bin früher auch Springen und Vielseitigkeit geritten und ich habe auch junge Pferde und auch teilweise wilde Pferde und habe mich einfach eingehend mit dem Thema beschäftigt. Ich hatte selber, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, mal einen Beckenbruch, weil das Pferd mich einfach komplett runter katapultiert hat. Ich weiß gar nicht mehr, was da war. Dann lag ich im Gelände und musste irgendwie nach Hause humpeln. Und seitdem war bei mir so ein Cut drin, das ist schon über 10-12 Jahre her. Und ich war immer so ein bisschen ängstlicher. Und dann war ich irgendwann, haben wir den Geschäftspartner von meinem Mann besucht. Das sind auch Mentalcoaches für Profifußballspieler. Und dann hat er gesagt, komm, ich coach mal deine Frau. Und wir dachten so, ja, komm, machen wir das mal. Und nach dem Coaching sah die Welt für mich total anders aus. Also das waren einfach dysfunktionale Emotionen, die ich hatte. Ich hatte einfach Ängste auf dem Pferd aufgrund dieses Erlebnisses und die haben wir aufgelöst mit der Coaching-Technik, die ich jetzt auch selber anwende. Und seitdem hat meine Lebensqualität wieder total zugenommen.
Kannst du vielleicht noch einmal kurz erklären, was dysfunktionale Emotionen sind, was man darunter verstehen kann?
Genau, dysfunktionale Emotionen. Ich versuche das immer so zu erklären, dass man das auch als normaler Mensch versteht, wenn man damit nicht so viel Kontakt hat. Das sind einfach Emotionen, die nicht als Informationen gespeichert wurden, sondern immer wieder als Emotionen hochkommen. Also wie in meinem Fall, ich hatte diesen Unfall und ich habe nicht das als Information gesehen, also dieser Unfall war da, sondern es kam immer wieder, wenn ich auf dem Pferd saß, diese Emotion Angst hoch. Und da kann man leider nur mit einem Coach oder mit einem Therapeuten diese dysfunktionalen Emotionen wieder quasi neu sortieren und im Nervensystem neu speichern, dass das einfach eine Information ist und keine Emotion bleibt, sondern dass wir uns halt daran erinnern können, aber das Gefühl nicht dahinter fühlen.
Seine Stärken zu erkennen und dann sich selber wieder schätzen zu wissen und auch wieder dann positiv in den Alltag zu gehen, das ist ja nochmal das eine, aber Wiebke erzählt ja selber, dass sie starke Depressionen hatte und du sagst, du bist auch kein Psychologe oder Therapeut. Wie gehst du denn jetzt in so einer Situation um oder wie seid ihr beide miteinander umgegangen? Wie habt ihr angefangen zusammenzuarbeiten? Wie waren da so die ersten Schritte?
Also als allererstes habe ich das auch mit meiner Therapeutin besprochen. Ich glaube, das war für Melissa auch ganz wichtig, dass das so im Einklang ist, dass das abgesprochen ist und insofern...
Genau, dann ist die Wiebke ins Coaching gekommen. Wir hatten ein paar Coachings geplant. Die hat auch zeitgleich den Online-Kurs gemacht von mir. Ich habe mehrere Online-Kurse entworfen, weil ich selber früher auch diese Themen hatte und mich da einfach mit beschäftigen wollte. Und da ist es einfach wichtig, dass man sich aus allen Richtungen mental stark aufstellt. Und die Themen, die wir besprochen haben, darf ich ja drauf eingehen, ne? Einmal hatte Wiebke ein Thema, das war, oder magst du es vielleicht erzählen mit dem Finale im Bundeschampionat?
Genau, ich hatte ein Thema mit generell Finals.
Ach so,
genau,
ja.
Genau, Finals und dann das letzte Finale, irgendwie was auch in die Hose gegangen ist, wo ich der Meinung war, das hätte ich anders machen können. Und Melissa das aber von einer anderen Warte dann nochmal mir zu sehen gegeben hat. Ja, und daran haben wir auf jeden Fall gearbeitet. Weiß ich, da kannst du ja auch nochmal was zu den Techniken oder...
Genau, kannst du dich noch an die Situation erinnern, was genau diese Situation war?
Klar, werde ich im Leben nicht vergessen.
Genau, du warst irgendwie im Mittelgalopp und das Pferd...
Genau, ich war im starken Galopp und es lief ganz gut und ich hatte auch ein tolles Pferd und dann habe ich auch richtig hingeritten und dann wollte ich sie aufnehmen und dann habe ich es vielleicht zu doll, zu viel, wie auch immer, auf jeden Fall, ist sie mir dann ausgestiegen, somit war es dann dahin.
Genau, und das war einfach bei Wiebke dann eine dysfunktionale Emotion. Das kam dann immer wieder, diese Emotion, die dahinter steckte, kam immer wieder hoch. Das war bei Wiebke, in dem Fall war es eine Scham, weil, wie sie schon vorher erzählt hatte, was denken jetzt die anderen? Und wenn immer wieder diese Scham hochkommt, wenn man auf dem Pferd sitzt, dann kann man nicht mehr funktionieren, man kann nicht mehr vernünftig agieren. Und dann haben wir mit der Technik M-Trace diese dysfunktionale Emotion aufgelöst, sodass Wiebke einfach normal handeln kann. Ich sage immer, man wird nicht dumm, also man vergisst ja nicht dieses Erlebnis, sondern man kann halt einfach wieder ganz normal haushalten mit der Information, mit den Emotionen. Und das ist so wichtig.
Aber was habt ihr da genau gemacht?
Das ist jetzt, also wir haben quasi in dem Coaching-Prozess haben wir die Technik M-Trace angewandt. Das ist einfach eine Technik, wo man nochmal in dieses Erlebnis geht und einfach die Emotion quasi neu abspeichert. So jetzt für den Laien erklärt, das ist ein bisschen schwierig zu erklären. Und das macht man, indem man in eine Richtung schaut und dieses Erlebnis nochmal durchlebt und diese Emotion dahinter fühlt.
Genau, also man kann sich das so ein bisschen vereinfacht vorstellen. Man stellt sich diese Situation immer und immer und immer wieder vor mit positiven und negativen Seiten, so will ich es mal sagen. Du hast eine positive, eine negative Seite und die spielen dann immer so ein bisschen gegeneinander. Kann man das so vereinfacht so sagen?
Im Endeffekt ist das von Klient zu Klient unterschiedlich. Also im Endeffekt gehst du in das Erlebnis und fühlst, was das in dir auslöst und dann speichern wir das quasi um. Und dadurch, dass Wiebke aber in dem Online-Kurs gearbeitet hat und da geht es halt um Stärken, um Schwächen, um Hindernisse, um Zielsetzung, was ganz elementar ist. Du sagtest ja vorhin, du hast quasi das Turnier gesehen und das war so ein Riesenberg, der einfach gar nicht begehbar war, dieser Berg. Und das ist so wichtig, dass man halt einfach in Schritten arbeitet und nicht immer dieses große Ganze sieht. Und dann habe ich auch ganz frech zu Wiebke im Coaching gesagt, ich so, ja, wär's dann lieber Dritter geworden oder hättest du lieber mit Risiko gewonnen? Und sie so, na klar, gewonnen. Und das ist immer die Frage. Wir können nicht einerseits Risiko verlangen und nicht traurig sein, wenn es halt nicht klappt, aber andererseits uns mega freuen. Also es gehören alle Emotionen zu uns dazu. Also es gehört die Freude genauso wie die Trauer dazu. Und wenn man sich über einen Sieg mega freut und so wie Wiebke Risiko reitet, dann können auch mal Fehler passieren. Aber wäre sie nicht Risiko geritten, hätte sie höchstwahrscheinlich auch den Sieg nicht holen können. Also hätte sie das oder das gemacht, deswegen.
Genau, du hast das mal so gut erklärt. Entweder man reitet halt so, als wenn man Fünfter oder Zehnter werden will, auf Sicherheit und so. Oder wenn man natürlich gewinnen will, dann muss man auch risikoreich reiten.
Ja, genau.
Wie hast du denn so die ersten, ich sag mal, Coaching-Sessions dann empfunden? Was hast du da so am Anfang vor allem daraus mitgenommen?
Auf jeden Fall musste ich mich ja, weil ich habe ja dieses Online-Coaching und auch mit der Mappe gearbeitet und so, musste ich mich ja mit mir auseinandersetzen, Also Schwächen wusste ich ja ganz, ganz viele. Stärken sind mir jetzt nicht direkt so viele eingefallen.
Das ist so ein, leider so ein Frauending, ne? Also wir sind immer also total unter unserem Niveau, ne? Wir denken so, ah nee, das kann ich jetzt nicht sagen. Aber im Endeffekt gehen wir ja da rein, um zu gewinnen, ne? Also dann müssen wir auch wissen, was kann ich gut.
Ja, aber das war echt schwierig für mich, bis ich das mal so hintereinander hatte und auch mal wirklich das aufschreiben konnte. Nee, ich glaube, ich kann jetzt das und das ganz gut. Das war schon schwierig. Aber das hat mir am Ende ja auch geholfen, damit ich wieder zu mir gefunden habe und auch mal gedacht habe, nee, aber hey, du kannst doch das eine oder das andere vielleicht doch.
Genau, also mit dem Glaubenssatz, ich meine, du hattest den Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug oder ich kann das nicht. Mit diesem Glaubenssatz natürlich so ein Finale zu reiten und sich auf seine Stärken zu konzentrieren, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Deswegen ist es super, super wichtig, wie bei Wiebke, dass die sich einfach auch in einer Prüfung auf ihre Stärken konzentrieren kann. Dass die weiß, ey, das habe ich hier schon 3000 Mal gemacht, ich weiß, was zu tun ist. Und selbst wenn Wiebke 100% gibt, heißt das nicht, dass das Pferd 100% gibt. Das ist die einzige Sportart, wo wir Lebewesen unter uns haben, die ja nicht wie ein Roboter funktionieren. Also wir denken immer so, oh Gott, jetzt was ist, wenn was passiert? Aber im Endeffekt, selbst wenn du 100% gibst und wirklich alles richtig gemacht hast, heißt das nicht, dass das Pferd auch 100% gibt. Also das sage ich immer, ist auch unsere Ausrede. Also das kann man jetzt positiv und negativ sehen, aber im Endeffekt, ich weiß jetzt nicht, ob Wiebke da alles richtig gemacht hat. Du sagst ja, ich habe vielleicht zu viel Druck, aber vielleicht hast du genauso geritten wie sonst und das Pferd hat es halt in der Situation mal anders gedeutet.
Ja, ja, aber ich denke. natürlich, das hätte man alles immer verhindern können.
Ja.
Ein anderer hätte es auf jeden Fall verhindern können.
Ja, genau. Ja, und wer weiß, beim anderen wäre sie vielleicht nicht mal außen rum gegangen oder eher. Ich weiß gar nicht, ob es nicht
stimmt. Ja.
Wie seid ihr denn dann weiter vorgegangen? Also ihr habt dann die Stärken und Schwächen aufgeschrieben und erkannt. Wie ging es denn dann weiter? Du hast deine Stärken erkannt, damit bist du ja nicht wieder losgefahren, so jetzt kann ich aufs Turnier fahren. Das war ja ein langer Prozess und dauert ja eine Weile.
Genau, das dauert wieder zum Turnier. Ich bin ja immer irgendwie zum Turnier gefahren. Dann war es nicht mehr so, oh Gott, nächste Woche ist Turnier, wie schrecklich. Sondern so nach und nach kam dann auch wieder so, oh ja, dann fahren wir zum Turnier und das ist schön und das ist gut und das soll ja auch irgendwie Spaß machen. Dann war ich zwischendurch auch noch in der Kur, was mir auch sehr, sehr geholfen hat, auch da nochmal zu gucken, was für mich wichtig ist. Weil es ist ja nun mal so, in unserer Branche, Wir müssen viel arbeiten, na klar, und es ist harte Arbeit und viel Arbeit und gerade im selbstständigen Bereich und hier im Umkreis gibt es ja auch unendlich viele tolle Reiter. Klar ist das ein hartes Brot, aber man darf auch sich selber dabei nicht vergessen und ich kann das jetzt nur für mich sagen, ich muss mir meine Pausen zugestehen. Das ist einfach so und das ist wahrscheinlich auch, je älter man wird. Und ich glaube, dass ich auch ganz lange immer so wie so ein Pferd ein bisschen höher gesprungen bin, als ich kann. Also ich habe immer alles gegeben für alles und für jeden und habe mich aber komplett vergessen dabei. Und das glaube ich oder finde ich oder ist mir auch wichtig zu sagen, dass man das nicht machen darf. Man kann viel arbeiten und man muss auch nicht 4 Tage Woche und Work-Life-Balance und so. Also darüber spreche ich nicht, aber wenn mal gut ist, dann ist gut. Und dann, ich brauche meine Mittagspause mittlerweile, die mir total wichtig ist. Also das ist vielleicht lächerlich, aber ich brauche halt meine Pausen und ich muss auch Freunde haben, irgendwie mit denen ich mich treffe und so ein bisschen Leben auch außerhalb der Pferde haben. Und wie gesagt, in der Kur ist mir das, habe ich das ganz toll gelernt. Bin da auch, glaube ich, stärker zurückgekommen. Und dann haben wir immer so sporadisch, so wie es halt, wie ich es auch brauchte oder brauche. Das ist ja irgendwie, also würde ich, habe heute auch noch wieder so ein Thema, ne? Müssen wir nachher noch was wir noch mal besprechen müssen. Ja. Das ist ein Prozess und man muss einfach auf sich selber aufpassen und auf sich achten und auch in sich reinhören, so, oh, ist denn wirklich alles gerade gut oder geht es dir vielleicht auch gerade nicht so gut oder hakt es hier oder da und dann guck doch einmal da drauf.
Da ist es auch wichtig zu sagen, dass gerade in so einer Depression, wo die Emotionen ja oft runtergeschraubt werden oder wo man in diesem Gedankenkarussell ist, dass man auf sich achtet und dass du das natürlich jetzt noch mehr zu schätzen weißt, dieses auch mal eine Freude zu spüren, ne? Und nicht nur die Trauer zu spüren, wenn man jetzt wie bei dem Finale halt noch nicht oder nicht gewonnen hat. Und das ist so wichtig, dass man diese Emotion auch spürt, weil sonst weiß man ja gar nicht, wofür man das tut. Weil wenn alles monoton ist und gefühlslos, dann hat man keinen Antrieb. Und das ist so wichtig, dass man einfach zu sich kommt, weiß, wer bin ich, wo stehe ich und einfach sich um sich kümmert, den Fokus auf sich hat und einfach ein glücklicher, resilienter Mensch ist. Und ja, so versuche ich, meine Klienten zu erziehen oder die da hinzubekommen. Und genauso versuchen wir das ja auch mit den Kindern und mit den Pferden. Und wir möchten ja auch, dass alle um uns herum einfach...
Dass es denen gut geht.
Genau, dass es denen gut geht. Aber das können wir ja nur machen, wenn es uns gut geht. Also das schafft man ja nicht, wenn wir an fünfter Stelle stehen, sondern ich sage immer, wir sind der... oder du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben. Wenn es dir nicht gut geht, dann kannst du auch alles andere nicht regeln. Und deswegen ist es mir immer so wichtig, dass meine Klienten einfach richtig gut aufgestellt sind, dass man weiß, was sind meine Stärken. Und das, mich macht das traurig, wenn dann eine Wiebke vor mir sitzt und sagt, ich habe keine Stärken. Und ich hätte dir 30 Stärken sagen können. Und das ist dann so traurig. Und dann gehen wir immer da rein und sagen, ja, was wird denn deine beste Freundin oder dein Partner oder so? Und dann, ja, die wird das und das und das sagen. Aber wir selber fühlen das nicht und sehen das nicht von uns. Das macht mich dann tatsächlich traurig, wenn ich sehe, wie viele Menschen leider durchs Leben gehen. Und so entstehen halt auch so Neid, Hass und Missgunst einfach im Stall, weil so viele Menschen so viele Themen haben und wenn jeder einfach sich um sich kümmern würde, dann wären alle viel entspannter.
Ich würde auch gerne noch einmal dieses Nicht-Fühlen, auch für alle da draußen, die es vielleicht hören. Also man kann sich das nicht vorstellen, nicht zu fühlen. Das ist das Schlimmste, was es gibt auf der Welt. Also mit. Ich konnte trauern, also nicht richtig trauern, mich über nichts freuen. Das ist so schlimm, keine Emotionen zu haben. Also 0,0. Man fühlt einfach nichts. Das kann man echt schwer beschreiben. Aber ja, vielleicht mal selber auch gucken. Freue ich mich gerade oder kann ich auch noch weinen oder kann ich auch wütend sein? Ich konnte auch nicht mehr wütend sein. Es war alles so völlig monoton. Ich habe mich auch über nichts mehr aufgeregt oder ja, grauselig.
Wie kam das denn dann zurück? Wie und wann?
Ja, nicht von jetzt auf gleich. Das ist einfach, ja, so peu à peu. Und auch ich habe dann immer versucht, schöne Dinge zu machen oder schöne Dinge zu erleben und die dann auch wirklich versucht zu erleben. Und
also ganz bewusst zu erleben.
Ganz bewusst alles wahrzunehmen, genau. Und jetzt heute ist das manchmal auch noch so. Und wenn ich wütend bin, dann bin ich wütend. Dann bin ich einfach einmal wütend. Weil ich war früher, war ich auch ein ganz emotionaler Mensch. Also ich konnte mich ganz fürchterlich aufregen. Und ja, und mich aber auch ganz fürchterlich freuen und lustig sein und so. Und das war so schlimm, dass ich das alles so verloren habe.
Wir verarbeiten ja auch die Emotionen dadurch, ne? Wenn wir wirklich mal unseren Ärger rauslassen oder unsere Trauer und Weine, was machen unsere Kinder, ne? Meine heulen los, wenn denen irgendwas nicht passt, ne? Also die verarbeiten so ihre Emotionen, ne? Das wird uns natürlich im Laufe der Jahre abtrainiert, ne? Du bist ja schwach, wenn du hier Emotionen zeigst, ne? Bloß nur funktionieren, ne? Man muss arbeiten, man muss funktionieren und es geht hier nicht um Freude, sondern es geht halt darum, eine Maschine zu sein, aber genau so entstehen halt Depressionen, ne? Und das ist einfach so wichtig, dass man einfach mental stark aus jeder Richtung eingestellt ist, ne? Und ich glaube, dann wären wir alle etwas lebensfroher und entspannter.
Entspannter, ja, genau.
Melissa, erzähl doch nochmal, du hast von einem Online-Coaching oder Online-Kurs gesprochen, den du anbietest. Ist das dann im Prinzip der erste Berührungspunkt, den man mit dir hat? Und danach wird entschieden, ob du in ein 1:1-Coaching gehst oder wie ist so der erste Anlaufpunkt bei dir?
Genau, also die meisten buchen erstmal ein Vorgespräch. Also man kann auf meiner Homepage schon einen Test machen, welcher Online-Kurs für wen geeignet ist. Ich sage immer, das Reiter-Mindset, so heißt der Online-Kurs, ist so die Basis. Da geht es wirklich darum, was habe ich für Stärken, was habe ich für Schwächen, was sind meine Glaubenssätze, meine Ziele, meine Hindernisse. Der ist so gefüllt, das kann ich gar nicht alles aufführen. Aber da geht es einfach darum, dass man aus jeder Richtung mental stark aufgestellt ist, dass man weiß, wer bin ich, wo stehe ich, was kann ich und was kann ich nicht. Bei mir zum Beispiel, ich weiß, ich kann auf dem Pferd einen relativ guten Job machen, aber wenn du mich an der Longe siehst, da schäme ich mich manchmal für. Das ist aber okay für mich, weil ich weiß, ich wollte jetzt nicht die Longier-Queen werden in meinem Leben, sondern ich habe andere Ziele. Und das ist so wichtig, ne, dass man weiß, was man kann und dass man halt auch mit seinen Defiziten haushalten kann. Und genau, das ist dann so die Basis. Also ich empfehle ziemlich oft den Online-Kurs Das Reiter-Mindset, weil das ist einfach so die Basis. Wenn man das schon richtig gut durchgearbeitet hat, dann ist man meist schon sehr gut aufgestellt. Ich habe vereinzelt Kinder oder Jugendliche, die sehr viel vorm Computer saßen oder sitzen müssen wegen der Schule. Mit denen gehen wir dann nur ins Einzelcoaching. Aber das ist so die Basis, erstmal diesen Online-Kurs zu machen, dass man schon mal weiß, wo sind die Themen oder was wird besonders getriggert. Und dann geht es darum, sind dysfunktionale Emotionen vorhanden. Es gibt super, super viele, die sind mit dem Online-Kurs richtig cool durchgekommen und haben danach ein mega geiles Mindset. Und manche haben halt einfach dysfunktionale Emotionen. Da gehen wir aber sofort mit Beginn des Kurses ran, weil sonst würde man vor dem Kurs sitzen und sagen, oh Gott, ich habe so eine Angst, ich kann hier keinen vernünftigen Glaubenssatz definieren und kommt da nicht raus, weil immer wieder diese Emotion hochkommt. Und deswegen ist es mir immer besonders wichtig, dass man einmal vorher spricht und einmal schaut, wo stehe ich, wo will ich hin, ist das machbar, ist das nicht machbar. Manchen sage ich natürlich auch, wenn die sagen, ja, mein Pferd ist super, super wild, ich bin Anfänger, dann sage ich, ja, das kann ich jetzt auch nicht leisten, such dir einen guten Bereiter, geh das Thema an und wenn der sagt, es ist für dich auf Dauer ein Pferd, dann kannst du dich gerne melden, dann können wir das angehen, aber ich bin ja auch nicht Gott und kann die da mit so gefährlichen Pferden alleine lassen, also irgendwo sind mir natürlich auch die Hände gebunden.
Und was würdest du sagen, was für Leute kommen mit was für Problemen so allgemein gesagt auf dich zu und wo kannst du wie am besten helfen?
Ja, also tatsächlich, deswegen freue ich mich umso mehr, dass Wiebke und ich hier heute sitzen, begleite ich sehr, sehr, sehr viele Profibereiter. Und die reiten Championate, das sind Kaderreiter, auch im Parasport habe ich sehr viele, viele Nachwuchsreiter. Und die reden alle untereinander scheinbar nicht.
Sonst würden wir nicht hier sitzen.
Ja, genau. Weil die kennen sich ja untereinander alle. Ich weiß ja, wen ich da habe. Und das finde ich so schade, dass das Thema noch so, ja, wie so ein rotes Tuch ist. Ne? Nicht drüber sprechen, wir müssen ja alle funktionieren. Aber deswegen sind wir ja nicht alle total crazy, sondern wir gehen halt Themen an, die bearbeitet werden müssen. Und ja, ich habe Leute bei mir, die es sehr lange alleine probiert haben und sich sehr viele Gedanken auch gemacht haben und irgendwann aber zu dem Entschluss kommen oder eine Empfehlung bekommen zu mir, dass wir einfach dieses Thema bearbeiten können. Weil ich glaube, dass viele auch gar nicht wissen, aus meiner Sicht, wie einfach das ist, seine eigenen Themen anzugehen. Also diese dysfunktionalen Emotionen aufzulösen, das ist relativ easy. Ich sage, man braucht so 2 bis 3, maximal 4 Coachings und dann hat man dieses eine Thema ad acta gelegt. Das ist nämlich super, super wichtig, dass man dann aber nicht nur dieses eine Thema bearbeitet, sondern dass man sich komplett mental stark aufstellt, weil sonst kommt das nächste Thema hoch und wir kennen es ja alle, ne? Sobald einer an der Bande sitzt, dann oh, die guckt aber, die lässt an. Sag ich, ja, woher weißt du das? Ja, ich sehe das. Ich sehe, ja, wie kann man denn das sehen? Ich habe mir zum Beispiel angewöhnt, ich interpretiere nicht. Entweder sagt man mir was oder es interessiert mich nicht. Und da können alle an der Bande sitzen. Es ist mir einfach egal geworden, weil ich kann die Themen der anderen nicht zu meinen Themen machen. Und das ist auch so ein Leitsatz von mir, was ich sehr oft meinen Klienten sage. Mach die Themen der anderen nicht zu deinen Themen. Und das ist ja auch, was Wiebke hatte, dieses ich bin nicht gut genug, was denken die? Im Endeffekt kann die das eh nicht ändern, was die anderen denken. Das ist ja in den anderen verwurzelt. Und je nachdem, welche Glaubenssätze die haben und welche Persönlichkeit man ist, das ist auch noch in dem Online-Kurs, welche Persönlichkeit hat man? Was für Glaubenssätze? Ne? Was sind meine Energieförderer? Also wer hilft mir und wer bremst mich? Und das ist einfach so elementar. Aber zu deiner Frage zurückzukommen, was habe ich da für Menschen in dem Coaching? Das ist so alles durchweg. Viele Frauen und Mütter, die Themen haben, die erst später kommen. Viele Nachwuchsreiter, viele Kaderreiter. Also es ist so eigentlich alles dabei, was irgendwie auf dem Pferd sitzt. Und es sind von Themen von Angst bis Druck auf dem Turnier bis teilweise total körperliche Symptome, dass die in eine Prüfung reiten und die Beine anfangen zu zittern. Und das können wir wirklich angehen. Und das finde ich immer wieder wichtig zu sagen, da ist man nicht krank oder total verrückt, sondern das sind halt einfach kleine Themen, die man relativ schnell in die richtigen Bahnen lenken kann.
Wiebke, du sagst ja, du bist jetzt wieder besser drauf, kannst wieder Emotionen fühlen, fährst wieder fröhlicher oder mit mehr Vorfreude aufs Turnier, aber so ganz weg geht sowas ja wahrscheinlich so schnell erstmal nicht. Wie gehst du da weiter mit um oder wie sind weitere Schritte? Bist du noch in Behandlung?
Also ich vergleiche das immer so, ich kann es mir nur so vorstellen, wie so ein trockener Alkoholiker. Also ich glaube, dass das immer ein Thema bleibt, dass ich immer auf mich aufpassen muss. Ich nehme auch jetzt noch meine Medikamente und hoffe natürlich, dass ich irgendwann mal auch ohne die gut durchs Leben komme. Jetzt geht's mir gut und ich hatte so ein schönes Erlebnis. Ich war ja in Wiesbaden irgendwie vor 2 Wochen und da war es so, ich hatte einfach nur Bock, da reinzureiten. Ich hatte einfach Bock auf dieses Turnier. Und auch vorher, ich bin immer ein bisschen aufgeregt und auch manchmal schlimmer aufgeregt. Und da war es aber so, dass ich so freudig aufgeregt war. Ich habe das immer so bei Fußballern, die sagen das ja manchmal vorher so, boah, ich habe jetzt Bock, auf den Platz zu gehen. Und ich war, boah, ja, das möchtest du auch mal. Und da hatte ich es wirklich. Ich hatte einfach Bock, da reinzureiten. Und das hat mich so gefreut für mich selber, ja, dass ich so gedacht habe, da bist du auf einem guten Weg irgendwie und das willst du dir bewahren. Aber wie gesagt, auch jetzt muss ich immer gucken oder versuche das, wenn ich merke so, oh, das wird mir ein bisschen viel, dann muss ich mir einen halben Tag auch mal eine Pause gönnen irgendwie und irgendwie mal was anderes machen, wonach mir auch immer gerade ist. Vielleicht auch mal nach alleine sein. Also das ist, ich bin auch gerne mal alleine und mach was mit mir selber. Das geht auch gut. Aber wie gesagt, ich glaube, dass das immer so ein bisschen ein Thema bleiben wird, mit dem ich aber dann gut zurechtkomme.
Weil du jetzt weißt,
genau, was weil ich da mit anders mit umgehen kann und ich weiß auch, ich könnte meine Therapeutin, könnte ich immer anrufen oder mich immer melden und sagen, oh, gerade ist aber richtig doof hier und könnte dann wieder dahin und dann bin ich mir sicher, dann kriegen wir das wieder hin.
Du hast ja auch anfangs schon gesagt, dass du selber vielleicht erst nicht wahrhaben wolltest oder nicht wusstest, was passiert. Was würdest du denn Leuten raten, die vielleicht ähnliche Gefühle haben oder manchmal auch denken, so, mit so Druck kann ich nicht mehr so umgehen, sollte man sich da relativ schnell vielleicht auch einfach sich selber die Wahrheit sagen und um Hilfe bitten?
Auf jeden Fall. Also deswegen war mir das auch so wichtig und das war mir immer schon wichtig und habe immer gesagt, boah, irgendwann willst du das auch mal erzählen in der Öffentlichkeit, weil ich mir einfach auch nicht vorstellen kann, wir sind alle, also es gibt viele Selbstständige und wir wollen alle auf dem Turnier gewinnen und wollen alle tolle Pferde reiten. Und dieser Druck ist ja einfach schon hoch. Und das, ich denke mir immer, das kann doch nicht nur mir so gehen, also dass ich alleine damit dastehe. Und deswegen will ich auch die anderen ermutigen und total früh zu reagieren. Und mal zu schauen, oh, jetzt irgendwie ist das schon ein längerer Zeitraum so, und das mal so ein bisschen zu hinterfragen und sich dann auf jeden Fall Hilfe holen oder auch erstmal sprechen. Also sprechen mit anderen hilft ganz sicher. Wenn wir alle ein bisschen mehr drüber sprechen würden, dann wäre vieles bestimmt leichter. Und ja, und dieser Austausch hilft auch schon, also finde ich.
Ja, das ist einfach wichtig, auch die Persönlichkeit dazu zu nehmen. Ne? Du sagtest ja, ich muss immer daran arbeiten, dass es mir gut geht. Das haben andere mehr in sich als andere. Das mag vielleicht auch so ein bisschen eine Rollenverteilung sein. Wir sind Mütter, wir müssen funktionieren und irgendwie müssen wir uns kümmern. Aber das sind ja auch Bedürfnisse, die wir dadurch erfüllen. Aber es ist genau das ist so wichtig, dass man schaut, wer bin ich, was kann ich, wo will ich hin und was brauche ich dafür. Genauso läuft ja auch eine Turniervorbereitung ab. Einfach zu schauen, was braucht mein Pferd, was brauche ich, was sind die Abläufe und nicht nur am Turniertag, sondern auch zum Turnier hin. Nicht plötzlich wie eine Irre jeden Tag das Pferd schrubben und es wird eigentlich nur schlechter, sondern einfach das vielleicht aufbauen, abbauen, wie auch immer. Dass man halt genau weiß, was brauche ich und was bringt mich an mein Ziel, ohne Druck, sondern zu schauen, wie denke ich darüber, was ist mein Self-Talk darüber und wie kann ich mich pushen, aber wie kann ich trotzdem realistisch bleiben? Und das ist einfach so wichtig. Ich denke, das ist ein lebenslanges Arbeiten an sich selber, weil ich mache es nicht anders. Wenn bei mir ein Thema aufploppt, dann sitze ich sofort an meinem Online-Kurs oder an einem meiner Online-Kurse und bearbeite direkt die Themen. Und ich glaube, am wichtigsten ist es, dass man die Themen relativ früh angeht und nicht erst ein großes Thema draus macht und womöglich bis in eine Depression dann geht. Und ich glaube, wenn wir alle schnell oder nicht schnell, sondern wenn wir alle an uns arbeiten und uns so aufstellen, dass wir zufrieden sind, dann wird das Leben auch leichter.
Genau, und sich ruhig auch mal zugestehen. Also habe ich früher gar nicht, mir selber zugestanden, auch mal kurz durchzuschnaufen und kurz einmal, nee, heute ist aber wirklich auch viel und heute ist ein doofer Tag. Und dann muss ich auch einmal weniger machen davon. Also deswegen kümmere ich mich ja nicht weniger um die Pferde oder die sind am Ende der Woche weniger trainiert oder schlechter trainiert, sondern an dem einen Tag muss ich vielleicht auch einmal dann ein bisschen weniger machen.
Und vielleicht, das Pferd hat ja auch mal einen schlechten Tag oder ist vielleicht hat auch nicht gut geschlafen oder keine, also die funktionieren ja auch manchmal nicht, ne? Und da sage ich immer, die Eier in der Hose zu haben und zu sagen, ich mache hier meinen Turn weiter, ne? Und wie komme ich trotzdem ans Ziel und was braucht jetzt mein Pferd, wenn am Wochenende ein Turnier ansteht oder ein Ausritt oder wie auch immer, jeder hat ja ein anderes Thema dahinter, ne? Aber einfach diese Ruhe zu behalten. Ich reite manchmal Prüfungen, die ich vorher noch gar nicht durchgeritten bin. Aber die habe ich zu Hause visualisiert und ich weiß in der Prüfung, ich kann mich auf mich verlassen. Und das ist natürlich ein anderer Glaubenssatz als ich bin nicht gut genug. Und das ist einfach, wenn wir uns trainieren, unsere Stärken rauszuarbeiten und dann entspannt zu bleiben im Hier und Jetzt, dann können wir alles erreichen.
Ja, auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall ein schönes, ich will nicht sagen Schlusswort, ich habe noch ein anderes Thema, aber erstmal dazu. Wir hatten ja auch über soziale Medien schon mal gesprochen. Du hast gesagt, Wiebke, du bist aufs Turnier gefahren und hast da schon überlegt, kann ich was posten, was kann ich posten oder kann ich jetzt heute nichts posten? Wir haben auch in unserem Vorgespräch da schon einmal drüber gesprochen, dass in den sozialen Medien immer so eine heile Welt dargestellt wird, jeder nur das Beste von sich darstellt. Melissa, du hast da gesagt, dass du auch bewusst Alltagssituationen zeigst auf deinen Social Media oder auf deinem Instagram-Kanal, wo mal was nicht so gut läuft. Wiebke und ich waren uns eher einig, dass wir nur das Beste zeigen, wenn überhaupt. Wie seht ihr das? Verherrlichen wir das wieder? Was heißt verherrlichen? Machen wir die Welt dazu perfekt? Wollen wir da eine perfekte Welt darstellen, obwohl sie das gar nicht ist?
Ja. Ja. Also ich finde, Social Media ist einfach nicht die Realität. Ich habe ja so viele Nachwuchsreiter im Coaching, die dann sagen, boah, bei der einen war das Reel so krass. Und dann denke ich so, ey, das waren 10 Sekunden vom 45-Minuten-Ritt. Und du sagst anhand von 10 Sekunden, die reitet voll krass oder der Ritt war krass. Und dann denke ich, ja, okay, also das ist für mich nicht die Realität. Und da haben wir uns ja gerade auch drüber unterhalten, dieses allein wie man einem Pferd einen fliegenden Wechsel beibringt. Jetzt bin ich kein Profibereiter, habe aber schon ein paar Pferde gehabt, denen ich einen fliegenden Wechsel beigebracht. Und meine Pferde sind entweder alle losgerannt, abgebockt oder auf jeden Fall hat kein Pferd von den, weiß ich nicht, 25 Pferden oder 30 Pferden, auf denen ich Wechsel geübt habe, einfach diesen normalen Wechsel gesprungen. Aber dann, wenn man bei YouTube guckt, hatte ich nämlich letzte Klientin, hat gesagt, ja, wie reite ich denn Wechsel? Bei YouTube, bei den jungen Pferden, das hat das erste Mal einen Wechsel gesprungen und der ist einfach hingaloppiert, hat einen Wechsel gemacht und der Wechsel war durch. Ich habe gesagt, ja, dann ist das einfach nicht die Realität. Also ich glaube, das ist nicht die Realität. Und wenn natürlich alle da hingehen und nicht die Realität posten, dann denken auch alle, das ist halt die Realität. Und deswegen gehe ich da ganz klar hin, mache mich vielleicht auch in gewisser Weise angreifbar, aber ich habe natürlich das große Glück, wenn ich auf dem Pferd sitze, ist es nur mein Hobby. Ich muss mir nichts beweisen und den anderen nichts beweisen. Ich mache es, wenn es mir Spaß macht und poste auch mal, wenn es nicht funktioniert, wie mein Pferd abspackt oder wie das losbockt. Und dann kriege ich die meisten Nachrichten oder die meisten Views. Also eigentlich müsste jeder, der irgendwie bei Instagram influencen will, nur negative Sachen posten, weil dann kommen die meisten Leute. Auch wenn ich mal vom Turnier erzähle, dass es einfach gar nicht gelaufen ist, dann gucken sich das alle an. Das kann jetzt auch Sensationsgeilheit sein, weil die sich dann besser fühlen, weil es bei mir schlechter läuft. Kann auch sein, aber im Endeffekt glaube ich, ist das halt mehr die Realität und holt einen mehr ab, als wenn es nur super läuft.
Ja, das glaube ich auch, dass das auf jeden Fall so ist. Aber jetzt wir, die jetzt vielleicht Geld damit verdienen, man denkt ja immer, man muss in irgendeiner Form, oder das ist ja auch so, man macht ja Werbung für sich und seine Arbeit irgendwie. Natürlich ist das nicht immer gut. Also natürlich ist nicht jeder Tag, ist nicht immer Sonntag halt. Scheint nicht immer die Sonne und manche Sachen klappen natürlich auch mal nicht. Aber ja, ich tue mich da auch schwer, irgendwie schlechte Sachen zu zeigen, weil ich immer denke, ja, also ja, weil das ja meine Plattform ist, irgendwie Werbung zu machen und mich darzustellen und natürlich auch für die Kunden irgendwie dazustehen und mich zu präsentieren ja irgendwie, ja.
Aber es ist ja total okay, wenn man jetzt auch nicht die schlechten Sachen postet. Für mich zum Beispiel, ich sehe das gar nicht als schlecht, wenn ein Pferd beim Wechsel halt einfach mal ein bisschen mehr Spaß hat, weil das ist halt für mich total normal. Aber jetzt die schlechten Sachen, ich glaube, beim letzten Mal hast du gesagt, du postest dann was, wie du ausreitest. Dann kann dir keiner was. Aber wo kommen wir denn dahin, wenn die Bereiter sogar nur das posten dürfen, wie sie ausreiten, weil die sonst direkt einen Shitstorm ernten, nur weil die da einmal eine lange Seite, keine Ahnung, starken Trab oder was reiten. Ja. Also irgendwie muss ja irgendwer den ersten Schritt machen und als Vorbild fungieren und sagen, ey, so läuft halt ein normales Training ab. Und das ein vielleicht ein Totilas ist krass getrabt, auch im normalen Trab, aber wenn man ein normales Pferd oder ein besseres Pferd im normalen Trab traben sieht, dann sind das auch alles keine Totilasse. Und das einfach mal zu zeigen und zu sagen...
Ja, und man, also ich kann ja nur für mich reden, aber ich reite ja auch nicht High-End jeden Tag mit denen und reite jeden Tag Füße hoch, natürlich nicht.
Ja, genau. Also, ja. Genau, und das, da den Mumm zu haben und zu sagen, ey, das ist zwar das Endziel, dass die alle traben wie eine Dallera da drin, aber wenn man Dallera im normalen Trab sieht, klar ist das ein besseres Pferd, aber die trabt halt nicht so wie dann in der Prüfung.
Nicht spektakulär. Nee.
Genau, und das ist ja auch gesund erhalten für die Pferde.
Ja.
Also, wenn man das mehr zu den sozialen Medien bringen würde, dann würden ja vielleicht auch die Leute so ein bisschen mehr auf dem Boden bleiben und die Pferde alle nicht so überpacen, sondern wissen, ey, die Profis trainieren zu Hause auch normal.
Wie meint ihr denn, wie gefährlich ist das, oder was heißt gefährlich, aber für die jüngeren Generationen, wenn die jetzt nur die heile Welt sehen, du hast vorhin schon von einer jüngeren Klientin erzählt, die sagt, oh Gott, die anderen sind alle viel besser, weil die posten ja nur das Gute. Ist es gefährlich, Social Media?
Ja, also ich sehe es total gefährlich, weil ich ja meine Klienten sehe. Wir sind jetzt vielleicht eine andere Generation, aber es wird ja nicht einfacher für die. Die haben so viel Konsum in so kurzer Zeit, also so viel Input und dann werden nur tolle Sachen gezeigt.
Genau, nur das Beste.
Ja, nur das Beste, da kann man sich ja nur schlecht fühlen. Also ich habe immer den Spruch, gewinnst du schon oder vergleichst du noch? Also entweder fokussierst du dich auf dich und gehst deinen besten Weg oder du vergleichst dich mit anderen, aber im Endeffekt, jeder hat andere Pferde. Ne? Also kein Pferd ist geklont, zumindest kenne ich keins, wo einer drauf sitzt, was jetzt ein Klon ist. Also jeder geht ja immer einen anderen Weg und da muss man ja nicht nur den Reiter als Individuum beurteilen, sondern das Pferd ja genauso. Und im Endeffekt ist es ja nur wichtig, dass man immer ein bisschen weiterkommt und nicht 30 Schritte zurück macht und da stehen bleibt. Und in welchem Tempo, finde ich, ist es dann total egal. Deswegen finde ich es einfach wichtig, dass man bei sich bleibt. Und da sind wir wieder bei der mentalen Stärke. Je resilienter man ist, also je besser man mit Rückschlägen umgehen kann, desto mehr wird man in den sozialen Medien klarkommen und wissen, das ist nicht die Realität. Und ich bin zum Beispiel sehr wenig bei Instagram. Ich poste regelmäßig, aber teilweise ist das sogar automatisiert, weil ich als Mentalcoach das nicht authentisch finde, wenn ich da jetzt total involviert bin in jedem Thema. Ich habe das Glück, ich begleite auch oder habe ein paar Influencer begleitet und die sind so aktiv, dass die das dann verlinken und sagen, hier, geh mal zu Melissa Panda und so. Ich hätte da jetzt nicht die Muße zu, aber jedem das Seine. Ne?
Ja, aber ich finde es gerade für die Jüngeren, glaube ich, ist es, die stehen schon unter enormem Druck. Also das glaube ich schon.
Dass immer was Neues kommen
immer
muss.
Immer was Neues und genau. Und alle sind toller und besser und schöner und keine Ahnung. Und haben noch ein besseres Pony oder Pferd oder ja.
Aber einer ist immer besser und immer schöner und immer
hübscher. Ja, ja, das ist, aber das ist vielleicht auch so ein bisschen die Aufgabe dann zu Hause, das so ein bisschen einzuordnen. Also ich kann das jetzt nur für mich und unsere Kinder irgendwie sagen, dass die so ein gesundes Verhältnis dazu haben. Und auch, wie du schon sagst, auch wissen, dass das nicht immer alles so toll ist. Ja. Und dass das so Momentaufnahmen sind und dafür gemachte Aufnahmen sind und so. Ja, dann, also Aufklärung vielleicht, so kann man sagen, ne, dass man da auf jeden Fall gerade die Jüngeren so ein bisschen aufklärt.
Und das ist ja dann im Endeffekt wieder unser Job, weil wenn ich als Mentalcoach schon nur das Schöne poste, also dann ist ja irgendwie voll nicht authentisch.
Ja, deswegen ist das ja auch total gut, dass du das machst, weil wie du schon sagst, ja, dein Pferd kannst du ja...
Ja, genau. Ich kann das machen, wie ich will, aber das ist so wichtig. Und das fände ich halt richtig cool, wenn alle da hingehen und sagen, ja, das ist halt heute die Realität und ich bin bemüht, es besser zu machen, weil wir wollen ja alle einfach der bessere Reiter oder der bessere Mensch werden, sonst würden wir uns ja nicht mit uns beschäftigen. Aber einfach ehrlich zu sein und vielleicht auch diesen ganzen Hate dann im Netz, weil es ist halt alles anonym, da trauen sich die Leute einfach mehr, vielleicht ein bisschen an sich abprallen lassen oder halt jeder kehrt vor seiner eigenen Haustür, überlegt, ist das überhaupt hier mein Thema, wenn Wiebke da mal ein tolles Pferd reitet und ich bin eigentlich neidisch, kann aber das nicht sagen und sagt dann, boah, voll zusammengezogen oder wie auch immer. Aber dann vielleicht mal schauen, warum fühle ich jetzt Neid? Also, weil im Endeffekt, ja, dann frag doch, ob es zu verkaufen ist und kauf es ab oder wie auch immer. Also ich denke dann immer, ja, dann muss man es auch irgendwie einen anderen Weg finden, wenn jetzt bei mir Neid hochkommt. Ich bin nie neidisch, weil ich einfach auch viel tue. Für mich, fürs Reiten, für meine Familie. Also ja, und das ist einfach so wichtig.
Ja, vielen Dank euch beiden auf jeden Fall für dieses Gespräch. Sehr interessant, eure Erfahrungen und Erzählungen. Ich habe noch eine Abschlussfrage an euch beide. Und zwar könnt ihr jetzt Personen, die diese Folge hören und vielleicht auch Probleme haben, einen guten Ratschlag mit auf den Weg geben?
Ja, also ich würde einfach sagen, bleib bei dir, fokussiere dich auf dich und versuche im Hier und Jetzt zu leben und dich nicht zu vergleichen. Weil sobald man vergleicht, kann man nur verlieren, weil mit wem vergleiche ich mich? Vergleichst du dich mit den Schlechtesten, dann fühlst du dich voll gut, aber wirst nicht besser. Vergleichst du dich mit dem Besten, dann bist du deprimiert, weil du halt nicht die Beste bist. Also ich finde, man muss einfach realistisch bleiben und auch seine Stärken kennen und einfach, ja, Thema Mindset, einfach ein gutes Mindset haben und an sich arbeiten und seinen eigenen Weg gehen, weil keiner geht deinen Weg.
Ja, und ich würde noch, also wirklich, dafür sitze ich auch hier und wollte das erzählen, dass jeder wirklich auf sich achtet und auch ehrlich zu sich selber ist und sich das zugesteht und sich auch wirklich zu öffnen. Das kann ja im engsten Familien- oder Freundeskreis sein und da irgendwie, weil, also bei mir war es auf jeden Fall so, jeder hatte da Verständnis für. Ich hatte niemanden, der irgendwie da, selbst wenn die nichts damit an, mit Depressionen nichts damit anfangen konnten, aber jeder hat versucht, irgendwie das ernst zu nehmen und ein Stück weit auch zu verstehen und mich einfach dann so zu nehmen, wie es ist, gerade, also wie es mir halt gerade so geht. Und das kann ich auch jedem raten, ja, dass man einfach mit irgendjemandem drüber spricht.
Ja, ich sage vielen Dank, Melissa und Wiebke, für dieses ehrliche und offene Gespräch.
Vielen Dank. Sehr gerne.
Westfalenpferde. Der Podcast rund um die westfälische Pferdezucht.